Das wäre ein super schöner Gedanke, wenn man nicht nur an die Trophäe und ans Wildbrett denkt, sondern auch denkt, was kann ich noch verwerten, bevor ich irgendwas wegschmeißen muss.
Wildragout. Rezepte für eine zeitgemäße Jagd. Eine Podcast-Serie des Südtiroler Jagdverbands. Nichts wegwerfen, achtsam umgehen mit dem Erlegten. Das Motto im April und hoffentlich nicht nur im April. Der erste Donnerstag im Monat heißt auch Podcastzeit. Die vierte Ausgabe dieser Audioreihe des Südtiroler Jagdverbands will, wie immer, aufklären, vertiefen und die Jagd aus der verstaubten Traditionskiste holen. Wildragout liefert Fakten zu brisanten, oft emotional aufgeladenen Fragen und will dazu einladen, mitzudenken und mitzudiskutieren. Ich bin Anita Rossi, Journalistin und Podcasterin. Die Liebe zu Wald, Wiese und Berg und zu ihren Bewohnern hat mich zur Jagd geführt. Von der Vegetarierin zur Ferretarierin. Das war auch der Weg der heutigen Jägerin Barbara Hoflacher aus Nordtirol. Sie arbeitet heute als Radiologietechnologin an der Kinderuniklinik Innsbruck, betreibt eine eigene Outdoor-Schule für Aroma- und Heilpflanzenkunde, schreibt Fachbücher und hält Workshops über Jagd, Apotheke und wilde Medizin, unlängst auch an der Forstschule Latemar. Mit ihrem ganzheitlichen Blick auf die Jagd und auf das Wild als Ressource dingelt sie durch den Alpenraum.
Barbara, du hast eine Zeit lang als Vegetarierin gelebt und bist erst später in deinem Leben zum Wildbret gekommen. Und was war dein erster Gedanke zum Fleisch, das vom Wild stammt?
Also mein erster Gedanke war Erleuchtung würde ich jetzt nicht sagen, aber es war ganz, ganz ein tiefes Erlebnis, weil ich mich hartnäckig geweigert nach der Jagdprüfung Jagdeinladungen anzunehmen und auf die Jagd zu gehen. Und eine steirische Kollegin hat mir dann dreimal gebeten, zu ihr zu kommen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn dir was dreimal in deinem Leben begegnet, dann musst du diesem Ruf irgendwie versuchen zu folgen. Und habe mit ihr ausgemacht, wenn ich in dem Moment feststelle, dass ich nicht fähig bin zu schießen, dann muss sie das machen. Ich war dann doch fähig zu schießen und wir haben uns dann mit ihrem Mann getroffen, der auch Jäger ist, und er hat mir die Hand geschüttelt und hat gesagt, Weidmanns Heil, jetzt kannst du deine Familie ernähren. Und das hat ganz, ganz, ganz viel in mir ausgelöst. Und da, von dem Zeitpunkt weg, bin ich von der Vegetarierin zur Jägetarierin geworden, weil ich auch das Gefühl gehabt habe, mit diesem ersten Stück Rehwild, das ich erlegt habe, ich habe jetzt ein Leben genommen, also bin ich auch verpflichtet oder ich schulde es diesem Leben, dass ich möglichst viel oder möglichst alles davon verwerte. Und von da an habe ich wieder Fleisch bzw. Wildfleisch in meine Ernährung eingebaut. Und jetzt sage ich immer so scherzhaft, obwohl es stimmt, ich jage nur, was ich essen oder anziehen kann.
Oder die ins Gesicht schmieren.
Genau, genau.
Barbara, die Neugier plagt mich. Erzähl uns kurz, wie kommst du denn überhaupt dazu, die Jagdbefähigungsprüfung zu machen, wenn du sagst, du bist von vornherein skeptisch gegenüber Tiere umbringen, jetzt sage ich es ganz plakativ. Was war denn dein Antrieb?
Das war auch ein sehr bewegender Moment, und zwar war ich ja vorher viel mit den Heilpflanzen unterwegs und als Bergwanderführerin und Heilpflanzenunterrichtende oder Zeigende wollte ich dann irgendwann einmal wissen, was leben denn noch für Tiere im Wald, und wenn ich da mit 20 Leuten eine Kräuterwanderung mache, wenn ich eine Feder finde, von wem ist denn die, wenn ich eine Losung sehe, wo gehört denn die hin oder wo soll ich denn besser nicht hingehen, weil ich vielleicht irgendwen oder irgendwas störe oder... Und dann hat mir die Gertrud, die heute beim Seminar mit dabei ist, hat mir dann darauf aufmerksam gemacht und sagt, sie weiß, in der Wildnisszene, die ganzen Survival-Typen, die das alle machen, die machen halt die Jagdprüfung, weil das geht schneller, als wenn du jetzt da Wildbiologie studieren willst, gell? Dann habe ich mir gedacht, ja, okay, dann mache ich den Kurs. Die Prüfung wollte ich eigentlich gar nicht machen, aber den Kurs wollte ich machen, damit ich mir dieses Wissen über die Wildbiologie aneignen kann. Und unser damaliger Bezirksjägermeister hat dann so einen feurigen Antrittsvortrag gehalten, dass die Gertrud und die beschlossen haben, also wir machen auf jeden Fall die Prüfung, wir machen da keine halben Sachen, wir gehen da nicht ohne diesen grünen Schein hinaus, gell? Nur weil ich die Prüfung haben wollte, nicht weil ich jagen gehen wollte. Das Jagen hat dann die Steirerin für mich übernommen, die mich da eingeweiht oder eingeführt hat in die aktive Jagd.
Du hast vorhin erwähnt, diesen möglichst ganzheitlichen, nicht nur Zugang zum Tier mit der Respektfrage, sondern auch dann Verwertung des ganzen Tieres. Das zieht sich ja in deiner Arbeit durch, egal was du gerade an was du gerade tüftelst, ob du jetzt ein Buch schreibst oder ob du jetzt Salben rührst oder Seifen herstellst. Also ich habe mal in einem Interview mit dir gelesen, dass das Jagen erst dann berechtigt ist und einen Sinn macht, wenn man tatsächlich das ganze Tier verwertet. Was meinst du damit?
Als Beispiel jetzt glaube ich, erklärt es am besten. Ich sage immer, von meinen Murmeltieren bleibt nichts übrig. Also wenn ich auf Murmeltierjagd gehe, dann brauche ich nicht nur das Präparat, weil das habe ich schon, aber dann wird einmal sofort das Innereienfett herausgenommen, weil das brauche ich anschließend für Salben oder Seifen. Dann wird die Leber herausgenommen, die wird am gleichen Abend noch gegessen, die ist eine wahre Delikatesse. Am nächsten Tag wird es abgebalgt, der Balg kommt zum Gerber, weil ich möchte mir ja einen weiteren hübschen Mantel oder eine Weste draus machen lassen. Dann wird es küchenfertig gemacht, dann lasse ich es noch einmal 5 Tage ruhen und dann kommen Leute zum Essen als Gäste und was von den Krammeln, von dem ausgelassenen Fett übrig bleibt, das kriegt dann von mir aus der Fuchs am Fuchsloher Platz und die Nager vom Murmel, die werden natürlich zu Schmuck weiterverarbeitet. Also ich sage immer, von meiner Murmel bleibt nichts übrig, da wird wirklich alles verwertet und das ist ein Zugang, der mir wichtig ist, das anderen näher zu bringen, dass man, wenn wir schon die Ehre haben, auf Jagd gehen zu dürfen, weil ich empfinde das als Privileg, gell, dass ich mir mein eigenes Essen selber ernten kann. Ja, nicht nur Pflanzen, sondern eben auch Tiere, dass ich das selber machen darf, das empfinde ich als Privileg. Gleichzeitig ist dieses Privileg meines Erachtens verbunden mit der Verpflichtung, dann dem auch nachzukommen und zu schauen, dass wirklich... Das Wort nachhaltig hat schon so einen komischen Beigeschmack, aber es weiß jeder, was damit gemeint ist. Man sollte die gesamte Ressource dann wirklich ausschöpfen und nutzen.
Weil du von Nutzung redest, normalerweise in der Jagdsprache heißt Nutzung was anderes, aber in dem Fall, du hast es genannt, sogar die Zähne, Felle, Fleisch natürlich, das Wildbret,
Fett.
Was verwertest du noch wie, sodass wir möglichst eine bunte Palette von Möglichkeiten auch hören von dir.
Okay, also beim Murmeltier ist es ja, habe ich es erstens schon erklärt, und zweitens ist es nur relativ bekannt. Leider werden sie, glaube ich, auch hier zu wenig gegessen, aber ich habe die Hoffnung und höre immer wieder, dass es doch mehr wieder kommt, dass man Murmeltiere für die Küche bejagt. Aber ich denke jetzt auch zum Beispiel an eine Gamsjagd. Gams habt ihr da ganz viele. Gell? Das Gamsfett landet meistens in der Tierkörperverwertung und das finde ich total schade, weil ein Gamsdolg kann ganz viel. Du kannst Seifen draus machen, du kannst Kerzen draus machen. Geht nicht mit jedem anderen Fett, aber mit Gams geht das ganz, ganz wunderbar. Du kannst wunderbare Salben draus machen. Und ich denke mir dann, oder auch beim Hirsch ist es das Gleiche, kann ich ganz viel davon verwerten, kann ich auch meine Salben machen, kann ich auch meine Seifen machen. Gerade in der Seifenküche, ja, anstatt dass ich mir Palmfett oder andere Fette halb über den Globus importiere und dann muss ich aber das Hirschfett oder das Gamsfett, das übrig bleibt, gegen Geld in der Tierkörperverwertung entsorgen. Das ist für mich ein Widerspruch, gell? Weil man denkt, dann nehme ich doch lieber das, was ich vor der Türe stehen habe, das mir gleich viel bietet oder gleich viel bringt und habe es aber wirklich regional und zeitgemäß und kann dann auf andere Sachen, die über einen halben Globus reisen müssen und nur dazu vielleicht ökologisch bedenklich sein, auf die kann ich dann verzichten. Und deswegen denke ich, das wäre ein super schöner Gedanke, wenn man nicht nur an die Trophäe und ans Wildbrett denkt, sondern auch denkt, was kann ich noch verwerten, bevor ich irgendwas wegschmeißen muss.
Also wenn wir von regionalen Kreisläufen sprechen, dann sollte man das mitmeinen.
Genau, genau, genau.
Barbara, einen Schritt zurück vielleicht wieder zum Fleisch, aber nein, eigentlich nicht nur, auch zum Fett. Du sprichst gern auch sehr plastisch und in Metaphern und Bildern und das ist in deinen Kursen wunderbar. Du sprichst auch vom Einmaleins der Hygiene in dem Fall, wenn wir es so verwerten, wie du es eben verwertest. Was ist denn da so wichtig?
Also was die Hygiene betrifft, muss man sagen, dass Fett oftmals noch leichter verderblich ist, logischerweise, als das Wildbrett. Das heißt, oft ist dann so, das Fett nimmt man raus und dann liegt es irgendwie 3 Tage in der Garage oder im Schlachtel um und um und dann fällt einem ein, ah ja, das könnte man doch vielleicht verwenden. Und da wäre mein großer Appell, dass man wirklich Fett gleichwertig behandelt wie Wildbrett. Gell? Also wenn man das Fett entnimmt, bitte vakuumieren, einkühlen bzw. tiefgefrieren und dann kann man entspannen und dann kann man nachdenken, wenn ich es selber nicht brauche, wer hätte denn Interesse dran? Gell? Weil es gibt ja viele, die würden es gern verwenden, die merkt es in den Kursen immer wieder und sagen, ja, ich bin aber kein Jäger oder Jägerin, wo kriege ich denn das Fett, wo kann ich denn das kaufen? Und da denke ich mir, ja, kaufen kannst du eben nicht, aber man kann vielleicht ein bisschen ein Netzwerk versuchen aufzubauen, dass Jäger, die keine Verwendung dafür haben, dass sie sagen, nein, das interessiert mich aber nicht, dass ich da jetzt einen Salbengruß oder einen Seifengruß mache, aber vielleicht gibt es irgendjemand anderen, der Verwendung dafür hat. Das wäre ein schöner Gedanke, finde ich.
Und viele wissen ja gar nicht, dass je nach Tier das Aufbrechen auch schneller gehen sollte oder weniger oder eine längere Phase gut übersteht. In dem Fall eben gerade von Murmeltieren, aber vielleicht auch anderem Wild, ist es extrem wichtig, dass man schnell handelt.
Nicht nur schnell, sondern da gibt es wirklich, also beim Murmeltier gibt es ein Zeitlimit. Gell? Beim Murmeltier sage ich wirklich, Murmeltier muss nach dem Schuss innerhalb von 20 Minuten aufgebrochen werden. Ganz, ganz, ganz essentiell. Einfach, das erklärt sich auch aus der Chemie oder Biochemie, die haben ja so viel Fett, oder so überproportional viel Fett im Vergleich zum restlichen Körpergewicht, dass ich einfach viel, viel schneller einen Verderb bzw. eine stickige Reifung, eine Verhitzung habe. Gell? Deswegen, und dann jage ich es nur dazu im Sommer oder bei sommerlichen Temperaturen, oft im Herbst, die sind noch sehr schön. Gell? Deswegen war es ganz, ganz wichtig, das innerhalb von 20 Minuten aufzubrechen, das Fett sauber herauszunehmen, in ein eigenes Sackerl zu geben, das offen zu lassen, solange das Fett noch warm ist. Dann habe ich schon mal ganz, ganz, ganz viel richtig gemacht. Nicht nur fürs Fett, sondern auch fürs Wildbrett, für die Verwendung, wenn ich es danach kochen will.
Gilt das auch bei anderen?
So ein extremes Zeitlimit hast du nicht, aber es ist generell so, bei jeder Verwertung von Wildbrett oder Fetten, wie zum Beispiel auch beim Dachs. Also ich habe auch schon Dachs gegessen, muss man halt eine Trichinenbeschau machen, ist ja, glaube ich, eh für jeden klar und verständlich. Aber auch wenn ich jetzt einen Dachs nicht isst, sondern nur die Rückenschwarte verwenden möchte, macht es trotzdem Sinn, den nach dem Schuss aufzubrechen. Und einmal, das muss man dann ja nicht so sauber und gründlich machen wie beim Rehwild oder beim Rotwild, aber gerade einmal einen Schnitt machen und das Gröbste an Darm- und Mageninhalt, was halt Gärungsgase machen kann, das mal rausnehmen. Hat auch den Vorteil, wenn ich den Balg gerben lassen will oder die Schwarte gerben lassen will, dass die Qualität besser ist, dass weniger Haare ausfallen. Also viele Präparatoren und viele Gerber nehmen schon gar keine unaufgebrochenen Stücke mehr an. Und natürlich auch für das Fett der Rückenschwarte ist es besser, weil durchs Aufbrechen mache ich mal schon ganz schnell einen hygienischen Schnitt, dass möglichst nichts verkeimen oder vergären oder verwesen kann. Und diese Verwesungsprozesse, die gehen ja auch durchs Wildbrett bis ins Fett hinein. Fett nimmt ja sowieso alles an. Fett ist ja ein brutaler Geruchsträger auch, gell, speichert alles. Und wenn man da wirklich ein gutes Fett haben will, dann ist es einfach sinnvoll. Und ich sage immer, also ich bin eine alte weiße Frau. Gell. Ich glaube, ich darf jetzt da in Klischees eintreffen. Ich sage immer, wenn eine schwache alte weiße Frau, wenn ich es schaffe, einen Fuchs aufzubrechen oder einen Dachs aufzubrechen, dann ist es jedem anderen auch zumutbar. Da kann keiner sagen, das und man spart sich auch viel Geruchsbelästigung, weil alles, was aufgebrochen ist, wo ich schon einmal alles ausgeräumt habe, ist danach zum Abschwarten oder zum Abbeugen wesentlich angenehmer für meine Nase.
Was hinterlässt du denn dann überhaupt noch im Wald oder am Berg?
Eigentlich gar nichts, weil einen Aufbruch dürfen wir ja sowieso. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist. Bei uns ist es ja so, dass wir den Aufbruch, speziell wenn wir mit bleihaltiger Munition geschossen haben, nicht zurücklassen dürfen. Aber am Berg bleibt eigentlich nur meine Erinnerung.
Deinen Namen bringt man gern in Zusammenhang mit Jagdapotheke. Dein letztes Buch heißt auch Wilde Medizin. Mhm. Und von den Salben, Ölen, Kosmetika, wie soll ich sagen, von der heilsamen Wirkung auch von Wildtierbestandteilen schwärmst du ja auch. Also es gibt sehr, sehr viele Anwendungsmöglichkeiten. Wie kommst du überhaupt zu diesem Thema und zu diesem Zugang?
Also im Zuge einer Ausbildung habe ich ein Kapitel gesucht, also im Zuge der Aromapflegeausbildung genauer gesagt, habe ich für die Abschlussarbeit ein Kapitel gesucht, wo halt noch nicht jemand anderer drüber geschrieben hat. Weil über Lavendel und über Olivenöl gibt es so viel, dass ich mir gedacht habe, alles wunderbar, aber ich möchte was, wo noch nicht so viele andere geschrieben haben. Habe mich daran erinnert, dass es immer schon bei uns die Murmeltiersalbe gegeben hat und habe mich dann auf die Suche gemacht und habe in der Literatur sehr schnell festgestellt, dass sowohl bei Paracelsus zum Beispiel als auch bei Hildegard von Bingen, da hat es nicht nur eine Heilkunde für die Kräuter gegeben, sondern auch eine eigene Heilkunde für den Wildtieren. Die haben bereits damals Dachs, Braunbär, Murmeltier, Fuchs, Gams, alles verwendet. Und deswegen habe ich mich dann an die Uni in Wien, an die Veterinärmedizin gewandt und habe gesagt, ja, also von Murmel, Dachs und Hirsch, da gibt es Analysen, da bin ich auch fündig geworden. Aber von den anderen habe ich gesagt, da finde ich nichts, die hat man aber immer verwendet. Habt ihr in euren Datenbanken vielleicht etwas? Und die haben ganz schnell geantwortet und haben gesagt, nein, sie haben nichts, aber sie finden das so spannend, sie würden das gerne für mich machen. Und so hat diese Zusammenarbeit mit der, damals war es die Frau Professor Theresa Walenczak, hat die Zusammenarbeit angefangen, dass die dann Fette für mich analysiert hat, die man früher schon verwendet hat, wo man aber keine modernen und wissenschaftlichen Analysen gehabt hat. Weil mein Anspruch ist schon, und das ergibt sich vielleicht auch aus meiner Arbeit nach 35 Jahren auf der Klinik in Innsbruck, ich möchte schon, dass die Dinge auch Hand und Fuß haben und dass wir wissenschaftlich abgleichen können, ob das, was man früher verwendet hat, auch heute noch Methode sein kann, ob das noch gilt oder ob wir Mythen aufklären müssen. Und diese Zusammenarbeit hat dann viele Jahre gut funktioniert und ist jetzt neu wieder aufgenommen worden mit dem Professor Paulsen und der Professor Walenczak zusammen. Kommt jetzt als nächstes Muffelwild und Dammwild in die Analysen, weil es da auch europaweit noch nie irgendwelche Fettsäuremusteranalysen gegeben hat. So hat sich das irgendwie entwickelt und so möchte ich auch dranbleiben, immer mehr von diesen Lücken zu schließen, damit wir sagen können, wir haben alte Methoden, die sich bewährt haben, wollen mit neuen Erkenntnissen das auffrischen, um etwas für die Zukunft, für unsere Jugend weiterentwickeln zu können.
Dein Praxisbezug ist das auf jeden Fall sehr stark und auch deine Lust, dieses Wissen weiterzugeben. Hm. Wenn wir jetzt an AnfängerInnen denken, was würdest du empfehlen, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ma, das, was du machst, ist vorbildhaft, aber wo fange ich an?
Das kommt darauf an, wo derjenige Mensch zu Hause ist und wozu er Zugang hat, gell? Also für uns da in Tirol und auch in Südtirol ist natürlich der Zugang zu Murmeltier und Gams relativ einfach verfügbar, nicht? In Oberösterreich und in Teilen von Deutschland, die haben den Dachs dafür. Also ich sage immer, oder vielleicht eine Bäuerin, die hat ihre eigenen Rinder oder Schweindeln oder Hennen und hat da vielleicht einen stärkeren Bezug dazu. Und ich empfehle immer den Leuten, verwendet das, was als nächstes bei euch rundherum ist. Und fang einmal mit was Kleinem an. Und dann gibt es ja schon, jetzt von YouTube will ich gar nicht reden, aber es gibt ja auch von mir ein paar Teaching-Videos, es gibt Fachliteratur, ich habe ja für viele Jagdfachmagazine geschrieben. Ich habe schon etliche Bücher geschrieben und etliche Artikel über die Anwendungen oder angefangen von der Basis, wie wird das Fett gewonnen nach dem Schuss, wie wird es ausgelassen, wie wird es weiterverarbeitet. Und wenn man sich was Kleines vornimmt beim nächsten Gams oder bei der nächsten Murmel oder für die, was jetzt eher einen Bezug zum flachen Land oder zum Dachs haben, beim nächsten, da schaue ich mir das einmal an, da probiere ich das einmal. Und wenn man sich auch nicht zu viel vornimmt, sondern in kleinen Schritten, dann glaube ich, kann man auch motiviert bleiben und kriegt dann richtig eine tolle Freude, wenn man sieht, dass einem da was gelingt.
Du bezeichnest dich ja auch selbst als Lehrling der Natur, das heißt, es ist nie ausgelernt.
Ja.
Du hast das Beispiel erwähnt, dass ja nicht nur Wild, sondern auch Nutztiere damit reinfallen, also wenn wir von Salben sprechen oder von Seifen und so weiter, also tierische Fette einfach. Ich bin immer noch im Gedanken, wie arbeite ich mich heran für jemand, der noch keinen Bezug hat oder eher aus der Pflanzenwelt kommt, den Bezug zur Natur auch übers Wild sucht. Du hast vorhin erzählt, dass dein Aha-Erlebnis als Jägerin entscheidend war dann für deine spätere Erfahrung als Jägerin. Also hättest du nicht so eine schöne Erfahrung gemacht, wahrscheinlich am Anfang, dann wäre es für dich das gewesen. Du bist schon 15 Jahre lang jetzt Jägerin, erfahrene Jägerin. Mit welchen Gedanken gehst du heute auf die Jagd?
Einmal auf jeden Fall entspannter als vor 15 Jahren. Aber ich bin in einer noch demütigeren Haltung als früher, als dass ich sage, das Passende oder das Richtige wird kommen und wenn nichts, denke ich mir, es geht ja um nichts in Wirklichkeit. Also es ist ja alles ein Geschenk, was mir auf der Jagd begegnet. Gell? Und so gesehen genieße ich einfach auch jeden Anblick. Und die Intention, wie soll ich das am besten, sagen wir so, wo ich mit meinem Kollegen das letzte Mal in Thüringen war, er wollte unbedingt einen Trophäenwitter, Muffelwitter schießen und ich sage dann immer, ich meine das aber nicht despektierlich, also jeder soll das, gell? Und ich sage aber, von der Deko kann ich nicht abbeißen, also ich sage bewusst Deko und nicht Trophäe, so ich von der Deko kann ich nicht abbeißen, ich brauche was für die Küche, gell? Das ist so, also, wobei natürlich beides total in Ordnung finde, jeder. Was ich mir dann schon herausbiete, also von seinem Trophäenwitter, habe ich gesagt, das Fett möchte ich haben.
Er würde es wahrscheinlich auch nicht verwerten.
Er verwertet es eh nicht, habe ich gesagt, aber das Fett kriege ich bitte. Und da haben wir schon in etlichen Revieren so ein bisschen einen Tauschhandel, dass wir sagen, ja, ich brauche das Fett nicht, aber ich tue es da gerne auf Zeiten und du kannst es verwenden. Wie gesagt, ich bin wirklich eher, ich sage alles, was ich nicht essen oder was ich nicht anziehen kann, also ich schieße auch keinen Fuchs im Sommer, weil da kann ich nicht verwerten, da hat er kein Fett, ich kann im Bold nicht verwerten. Ich mache das leidenschaftlich gern im Winter.
Beim heutigen Kurs, aber ich denke, das zieht sich ein bisschen durch, aber bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Wenn es um deine Themen geht, also um die möglichst ganzheitliche Verwertung des erlegten Wildes, dann ist das Interesse auf Frauenseite größer als auf Männerseite? Ist das so?
Es ist nicht so. Und ich glaube, dass vieles davon abhängt, wer die Kurse organisiert und initiiert. Also in der Regel ist es so, dass bei uns im Tirol wird vom Tiroler Jagdverband aus organisiert. Da ist es meistens so, dass 90% Männer und gerade einmal 10% Frauen kommen, wobei die Kurse dort für alle offen sind, also auch für Nichtjäger. Es kommen dann auch oft Männer oder Frauen, die mit der Jagd gar nichts zu tun haben, kommen dazu. Ansonsten muss ich sagen, ist in den Kursen eigentlich der Großteil sogar Männer, weil es ja immer noch so ist, dass der Prozentteil von Männern, die auf die Jagd gehen, viel höher ist als der von Frauen. Gell? Aber ansonsten muss ich sagen, ist mein Publikum wirklich, ich mache das ja in Deutschland, in der Schweiz, da bei euch in Südtirol und in ganz Österreich. Und mein Publikum ist extrem vielfältig. Ich habe wirklich auch viele junge Veganer, tatsächlich, weil die sagen, in dieser Eigenverantwortung, in der du das machst, das kann ich gut annehmen und das interessiert mich. Die wollen einfach nicht auf Massenprodukte, auf Massentierhaltung, weißt, die sind dem gegenüber kritisch, aber die Jagd und die komplette Verwertung, das finden sie, das gehört ja irgendwie zum Archaischen und zu den Wildnisszenen dazu und das ist ja bei den Jugendlichen oder bei den jungen Menschen gerade irgendwie ein Trend, Landlust, Servus, Safe-Made, irgendwas, gell? Und also Veganer, Vegetarier, Jäger, Jägerinnen, Bauern, Bäuerinnen, Frauen, Männer, jung, alt, es ist wirklich ein extrem gemischtes Publikum. Und tendenziell, eben aufgrund des jagdlichen Hintergrundes, glaube ich, männerlastiger. Also, dass man Kuchen so wie heute haben, dass man nicht einmal einen Hahn im Korb haben, das ist jetzt in 15 Jahren, dass ich das mache, das erste Mal. Premiere.
Gibt's immer. Was wünschst du dir gerade, wo du ja so viel, also du schreibst für ein Publikum, du referierst für ein Publikum, das heißt, es geht dir ja auch darum, tatsächlich Wissen weiterzugeben oder neue Räume geistig zu erschließen, neue Erfahrungen möglich zu machen. Was wünschst du dir?
Oh, ich wünsche mir, dass der Weg so weitergeht. Ich habe beobachtet in den letzten 15 Jahren, dass das immer mehr Wind aufnimmt, dass das immer besser und stärker kommt, dass immer mehr Menschen an dem Interesse haben, dass das immer breiter gestreut wird oder dass jetzt auf einmal auch jenseits von Thüringen irgendwo ganz oben in Deutschland jemand sagt, wow, ja, da könnte man echt einmal was machen, ist ja toll. Also ich glaube schon, dass der Gedanke, dass man von dieser Wegwerfgesellschaft weg, dass sich der langsam durchsetzt und dass dieses Bewusstsein ein bisschen wieder zurück zur Natur und ein bisschen nicht alles immer nur einmal verwenden und wegschmeißen. Ich habe schon das Gefühl, dass sich das durchsetzt und dass das mehr wird. Und ich wünsche mir, dass der Weg in die Richtung einfach weitergeht und dass wir da noch viele erreichen können, die dann das auch mittragen.
Infos zu Barbara Hoflacher und ihren Büchern findet ihr im Netz auf der Webseite www.heilpflanzen-schule.com. Wir machen aus Vorurteilen und Unwissen Ragout, Wildragout, und nehmen die Jagd genauer ins Visier, gemeinsam mit Expertinnen und Experten von überall her. Vom Wildbret haben wir noch nicht im Detail gesprochen. Das holen wir jetzt nach und tun dies mit dem Südtiroler Arzt und Jäger Christian Thuile. Er arbeitet im Bereich der Ernährungs- und Präventionsmedizin, auch der Molekularmedizin, und findet selbst immer wieder den Weg in die Natur für sich und seine Familie.
Dr. Thuile, Wildbret hat den positiven Ruf, ein wirklich gesundes Fleisch zu sein. Die Frage ist, stimmt das? Und wenn ja, inwiefern?
Ich glaube mal, dass das Wildfleisch das originalste regionale und nachhaltige Lebensmittel überhaupt ist. Und in dem Zusammenhang gebe ich also eine ganz klare Antwort und sage, ja, es ist ein gesundes Lebensmittel.
Warum denn eigentlich? Also einiges kann man sich vorstellen, weniger Fett, weniger Kalorien, die Gefahr von Cholesterin und so weiter. Ja. Aber was ist es denn genau, was es unterscheidet zu anderem Fleisch?
Ich würde das schon einmal herausstreichen, weil wenn wir jetzt zum Beispiel Stalltiere vergleichen mit den Wildtieren, müssen wir natürlich sagen, die Wildtiere, die bewegen sich frei in der Natur, die fressen tatsächlich nur das, was ihnen schmeckt, suchen sich die besten Kostbarkeiten des Waldes aus und haben dadurch natürlich auch ganz einen anderen Zugang zu qualitativ hochwertigem Futter. Und dadurch kommt es natürlich auch zustande, dass man sagt, okay, da haben sie viel mehr Nährstoffe, sie haben viel die bessere Zusammensetzung der Eiweiße beispielsweise und sie sind richtigerweise fettarm, das liegt aber mehr daran, dass sie sich einfach viel, viel mehr bewegen.
Was würden Sie jetzt wirklich als Mediziner sagen, in welchen Mengen ist das denn gesund für einen Menschen, auf Wildbret zuzugreifen oder das andere Fleisch auf das andere Fleisch zu verzichten oder das zu kombinieren oder eine Ferretarier-Diät?
Nein, ich finde das eine super Frage. Also, weil man kann sicherlich sagen, Wildfleisch ist rotes Fleisch. Ja. Rotes Fleisch ist in den letzten Jahren ein bisschen in Kritik gekommen. Das wissen wir und deshalb ist auch die Menge an Wildfleisch, die man pro Woche verzehren soll, irgendwo begrenzt. Und ich sage mal, dass man ohne Probleme zweimal in der Woche Wildfleisch essen kann. Warum sage ich zweimal in der Woche? Das hätte einen riesen Vorteil, weil gerade sehr viele Frauen leiden oft an Eisenmangel. Und man könnte mit dem Wildfleisch alleine den Eisenmangel eigentlich perfekt decken. Und das ist einer der Gründe, warum ich sage, ja, ein- bis zweimal die Woche sollte es Platz haben. Vielleicht dazu noch ein bisschen Fisch irgendwo einbauen, ja, dass man zu den notwendigen Eiweißen kommt. Man kann durchaus auch anderes Fleisch damit kombinieren, aber eben wenn ich darf das Gesündeste aussuchen, dann bleibe ich beim Wildfleisch.
Gilt dieser Gesundheitsaspekt oder dieser Vorteil vom Wildbret, gilt das auch für Wildinnereien?
Ich bin kein großer Fan der Innereien, das sage ich Ihnen gleich vorweg, deswegen bin ich da ein bisschen zurückhaltend. Und da muss man natürlich auch sagen, gerade wenn Sie jetzt Innereien ansprechen, dann nehme ich jetzt mal her Herz, Leber. Ja, das Herz ist auch ein Muskel und ist damit wie ein anderes Stück vom Wild, was sehr muskulös ist und sehr, sehr gut verwertbar ist, auch gut essbar. Es ist auch eine Delikatesse. Wird eigentlich viel zu wenig gegessen, muss ich dazu sagen. Ist wirklich sehr gesund, empfehlenswert. Bei der Leber, da mache ich Einschränkungen, weil wie es bei uns Menschen bei der Leber immer verschieden ist, ist es auch bei den Wildtieren. Und da hängt es sehr viel auch vom Alter des Wildes ab, also vom das Wildtier im jugendlichen Alter natürlich hat der Top-Leber, hat in der Leber alles enthalten, was der menschliche Körper grundsätzlich an Vitaminen und Spurenelementen braucht, muss man wirklich dazu sagen. So der klassische Lebertran-Effekt ist da mit dem Spiel, gefällt mir ganz gut. Geschmacklich ist das immer eine Herausforderung, eine Leber muss man gut machen können, damit sie auch so schmeckt, dass sie die ganze Familie mit isst. Da kann man sich auf die zwei Organe beschränken. Ich weiß, es gibt dann Fans für Niere, die machen sogar die Kutteln draus. Ja, das ist möglich. Da sehe ich dann keinen ganz großen Unterschied mehr zu beispielsweise einem Tier aus Stallhaltung.
Stallhaltung im Unterschied jetzt zu Massentierhaltung?
Also Massentierhaltung sehe ich noch einmal eine Klasse, zwei Klassen darunter. Also das will ich gar nicht einmal in diesen Vergleich hineinnehmen. Stallhaltung ist für mich wirklich das, was wir in Südtirol erleben. Wir haben hochqualitatives Fleisch und ich vergleiche das Wildfleisch mit diesem hochqualitativen Fleisch. Massentierhaltung hat für mich schon ethisch, bin ich absolut dagegen, das lehne ich einfach ab.
Also abgesehen jetzt von der Ethik, aber rein gesundheitlich, aufgrund auch der Antibiotika, Hormone und genau. So weiter, die zugeführt werden wahrscheinlich.
Ja, das ist genau der Punkt, wo ich sage, da hake ich ein. Wildfleisch hat natürlich kein Antibiotikum, es ist frei von Zusätzen, es wird nicht gefüttert mit irgendetwas, was es vielleicht gerade nicht braucht oder mag und sucht sich natürlich die frischesten Sprossen. Da hat das Wild wirklich die beste Auswahl, was es so gibt an Nahrungsmitteln im Wald.
Also es zirkulieren so Gerüchte. Ja. Manche Menschen meinen, dass Wildbret bleibelastet sei, weil Blei aus der Munition einfach in den Körper gelangt. Oder bei Wildschweinen heißt es, das Fleisch sei radioaktiv aufgrund ihrer Nahrungsquelle, die auch in dem Bereich Boden, Pilze und so weiter. Was sagen Sie zu solchen Meinungen?
So weit hergeholt sind die auch wieder nicht, also muss man auch respektieren, diese Sachen. Es wird zwar in der Zwischenzeit sehr viel bleifreie Munition verwendet und damit ist dieses Thema eigentlich vom Tisch, aber auch wenn ich mit bleihaltiger Munition ein Wild erlege, dann ist es so, dass wir eine minimale Bleibelastung um den Schusskanal herum haben. Und wenn jemand eine fachgerechte Aufarbeitung des Wildes macht, und darum geht es ja eigentlich ganz, ganz wesentlich, dass das so gemacht wird, dann schneidet man diese Teile natürlich großzügigst weg und dann ist die Bleibelastung praktisch gleich null.
Gilt das auch für Schrot?
Nein, da ist es anders. Mit Schrot erlegten Tieren wie zum Beispiel eben Hasen oder Federwild, da ändert sich das Ganze schon ein bisschen, da ist die Belastung ein bisschen höher. Dürfen wir immer dazu sagen, ich bitte das auch nochmal zu berücksichtigen, wenn man das ein paar Mal im Jahr isst, ist unser Körper durchaus imstande, damit umzugehen und da brauchen wir uns da nicht davor fürchten.
Wir kommen jetzt zu einem heiklen Thema Sicherheit in puncto Hygiene. Also wie sicher ist denn Wildbret von in Südtirol geschossenem Wild?
Das freut mich, dass Sie die Frage so stellen, dass Sie also sagen, in Südtirol. Weil, wie ich glaube, wir haben die höchsten Standards in Europa mittlerweile und das beruht auf mehrere Fakten. Erstens wissen wir normalerweise, aus welcher Gegend unser Wild kommt, weil wir ja ein Jagdrecht haben, das es uns ermöglicht, in den Gemeinden zu jagen. Und damit wissen wir, was wir da haben. Und wir sind selber dafür zuständig, dann so schnell wie möglich zu schauen, dass wir eine gute, eine ausgezeichnete Aufarbeitung des Wildes beginnen mit dem sofortigen Aufbrechen. Und danach ist es ganz wichtig, dass man eben die Innereien so schnell wie möglich, die nicht dazugehören, herausnimmt. Das ist ganz, ganz wichtig, essentiell. Eine Viertelstunde ist da schon mitentscheidend. Ja, also ganz, ganz wichtig, dass es flott geschieht. Und dann haben wir natürlich auch den nächsten Weg hin zur guten Kühlkette. Das wäre der beste Weg. Kühlkette bedeutet, so schnell wie möglich in eine Kühlzelle. Und dann haben wir eigentlich beim Wild eine optimale Qualität. Besser geht nicht. Früher ist man vielleicht traditionell mit dem erlegten Stück noch ein bisschen durch die Gegend gefahren. Und dadurch ist dann so auch im Sommer vor allem natürlich auch haben die Bakterien zugenommen. Das Wild hat dann diesen typischen, früher typischen Wildgeruch angenommen. Heute, wenn ich Wild erlege, dann ist es ja auch aus geschmacklicher Sicht her eine Delikatesse. Und es tut absolut nicht Wildelen. Ja? Also das muss man mal dazu sagen, weil ganz viele, die haben diesen Abgang von früher vor diesem Wildgeruch. Der ist eigentlich bei einem super aufgearbeiteten Wild nahezu nicht mehr vorhanden. Und ganz, ganz ein bisschen, vielleicht gehört ja zum guten Geschmack dazu.
Wie sind Sie denn selbst zur Jagd gekommen?
Das war eigentlich ein relativ langer Prozess bei mir, weil ich bin in einer Familie groß geworden, wo die Jagd schon über Generationen Tradition hatte. Und war da immer auch dabei und mein Vater war ein guter Begleiter für mich, hat mir viel erklärt und ich habe viel gelernt. Und es geht ja auch darum, dass man mal verstehen muss, dass die Jagd nicht nur das Schießen des einen Stückes ist, das man dann auch vielleicht und hoffentlich verzehrt, sondern es geht darum, dass wir in erster Linie ja auch ein bisschen auf die Natur schauen sollen. Wir Jäger sollen uns bemühen, dass wir mit den Bauern gut zusammenarbeiten. Und ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren extrem viel getan. Ich fliege zum Beispiel auch gerne mit der Drohne und schaue, dass wir die Kitzer während der Maat herausnehmen aus den Wiesen. Da tut sich sehr, sehr viel in diese Richtung. Muss ich auch tun, damit die Wildtiere eine Chance haben zu überleben, weil die Maschinen auch bei den Bauern, die werden immer besser, schneller und das Wild hat immer weniger Chancen zu entkommen. Gerade die Jungtiere brauchen diese Hilfe, also die Kitzer. Ja, das hat mich fasziniert. Deswegen ein Punkt, der mich dazu gebracht hat, ist auch der. Die Tradition sicherlich in der Familie, aber das allein war nicht ausschlaggebend. Ich habe dann eigentlich mir überlegt, beim Fleisch, ja, esse ich Fleisch oder bleibe ich vegetarisch? Und ich habe mich dazu entschieden, so eine Flexitarier zu werden. Das sind also die, die hin und wieder hochqualitatives Fleisch essen. Und da habe ich mir gedacht, was ist der beste Weg? Wie weiß ich, dass ich dem allen trauen kann? Und da ist mir natürlich die Jagd in die Hand gelegt worden, weil ich selber dafür zuständig bin, wie man das verarbeitet, wie schnell man das in die Kühlkette gibt, wie ich es selber auch aufarbeite. Und ich arbeite jedes Stück, also wir arbeiten jedes Stück vom Wild auf, dass wir dahingehend auch wirklich die Qualität unter Kontrolle haben. Ja, das wird dann bei uns mit allen Möglichkeiten, die man sich im Bereich des Fleisches vorstellen kann, mit Vergnügen gegessen. Wir machen genauso Hamburger aus Wild, wir machen eine Suppe aus Wild, wir machen genauso Braten oder Schnitzeln oder eben man grillt, ein Carpaccio machen, man kann sich vielleicht ein Tartar herrichten. Das alles kann man heute mit dem Wildfleisch machen, weil es diese hohen Qualitätsansprüche eben gerade hier in Südtirol hat und weil wir die auch erfüllen.
Dieser Podcast wurde mit freundlicher Unterstützung von Swarovski Optik produziert. Die ganzheitliche Verwertung von Wild, vor allem von Wildbret, begleitet uns noch eine ganze Weile. Im Mai besuchen wir einen jungen Gourmetkoch in Küche und Wald, und zwar im Passaiertal. Und wir freuen uns, wenn ihr reinhört und euch inspirieren lässt von seinen Gedanken. Alle Folgen kannst du natürlich auf der Homepage des Südtiroler Jagdverbands nachhören unter www.jagdverband.it. Ebenso auf unserem YouTube-Kanal. Termine und Infos findest du außerdem auf dem Instagram-Account und dem WhatsApp-Kanal des Südtiroler Jagdverbands. Die Musik in unserem Podcast stammt von David Frank.